Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 170. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Fabrication Laboratories, kurz Fab Labs, wachsen seit ein paar Jahren glücklicherweise wie die Pilze aus dem Boden. Und ich habe letzte Woche die Düsseldorfer Variante in Form des Garage Labs besucht, das sich als Verein organisiert hat. Axel Ganz ist der erste Vorsitzende und er beschreibt uns in den nächsten 29 Minuten, was alles im Bereich der Holz-, Metall- oder Textilbearbeitung, der Elektronik oder des 3D-Drucks an Infrastruktur für jeden Bürger bereitgehalten wird, der bereit ist, zumindest für die Dauer eines Projekts Mitglied zu werden. Damit kommt er außerdem in den Genuss, im regen Gedankenaustausch mit den anderen Technikbegeisterten auf deren Ideen und Erfahrungen zurückgreifen zu können. Der Verein öffnet jeden zweiten und vierten Dienstagabend ab 19 Uhr für alle Interessierten seine Türen. Und er veranstaltet Workshops und Vorträge und alle zwei Monate ein Repair-Café, zu dem jeder mit seinem kaputten Toaster oder Radio oder Tintenstrahldrucker und so weiter kommen kann.
Mein Name ist Axel Ganz. Ich bin der erste Vorsitzende des Garage Lab Düsseldorf e.V. Das ist das Fab Lab in Düsseldorf. Das heißt eine moderne Werkstatt, offene Werkstatt. Und ich bin selbstständig tätig und beschäftige mich mit CAD und Visualisierung in meinem beruflichen Leben.
Mhm. Wie lange gibt es den Verein schon?
Seit Ende 2011 gibt es das Lab. Da haben wir mit 7 Leuten angefangen in der Garage Bilk und seitdem wächst es langsam, aber stetig.
Mhm. Wie viele seid ihr im Moment?
Irgendwas zwischen 60 bis 70 Leuten. Davon sind einige natürlich auch passiv, aber es werden immer mehr Leute, die sich hier auch aktiv am Vereinsleben beteiligen und die Werkstatt nutzen.
Okay, wie hat das Ganze angefangen?
Angefangen hat das Ganze mit dem Interesse am Thema 3D-Druck. Ein paar Leute von uns haben sich für das Thema 3D-Druck interessiert und wir haben gesehen, dass die RWTH Aachen, beziehungsweise genau gesagt das Fab Lab Aachen an der RWTH Workshops zu dem Zeitpunkt angeboten hat, innerhalb derer man sich dann einen 3D-Drucker selbst bauen konnte. Dann sind wir nach Aachen gefahren, haben dort einen Drucker gebaut, einen Prusa Mendel, und haben den mitgebracht. Und dieser Drucker war die Keimzelle für die Gründung des Fab Labs.
Mhm. Hattet ihr da schon die Räumlichkeiten hier oder kam das hinterher?
Das kam parallel. Also wir hatten uns im Coworking Space der Garage Birk getroffen mit ein paar Leuten. Und da stand noch ein Raum leer unter dem Coworking Space. Und da haben wir gesagt, da könnte man ja was machen, könnte man eine Werkstatt einrichten. Ja, und 2 Wochen später stand dann dieser 3D-Drucker da und den haben wir dann da reingestellt.
Okay, und dann habt ihr den Verein gegründet.
Dann haben wir den Verein gegründet und dann kamen Leute dazu, die sich eben für 3D-Druck interessiert haben, aber sehr schnell auch Leute, die sich für andere Themen interessieren. Und inzwischen sind wir eine recht breit gefächerte, offene Werkstatt, wo man von Holzbearbeitung über Metallbearbeitung über textile Verarbeitung, Nähen, 3D-Druck, CAD, alles Mögliche machen kann. Ach, ich habe ganz wichtig vergessen, den Bereich Elektronik und Arduino-Elektronik ist auch ein ganz großes Thema und Robotik, Roboterbau, Quadrocopter. All solche Sachen kann man bei uns machen. Und das Schöne ist ja auch, dass die Themen und, also wir sind ja skalierbar grenzenlos. Also jeder, der ein neues Thema, ein neues Interesse, ein neues Fachgebiet mitbringt, weil er sich dafür interessiert oder sie sich in dem Bereich weiterbilden möchten, dann sind wir dafür offen. Dann ist dieses Thema auch bei uns präsent.
Ja.
Und insofern ist das ein Beispiel dafür, dass wir für alle technologischen Aspekte des Lebens offen sind und man die hier ausprobieren, lernen und behandeln kann.
Also du sagtest ja, ihr habt mit dem 3D-Drucker angefangen. Und inzwischen gerade hast du mir einen neueren vorgeführt. Also einmal habe ich noch den alten gesehen, den ihr damals da in Aachen gebaut habt. Welche Materialien könnt ihr hier drucken?
Im Moment Kunststoffe.
Ja.
Also genauer gesagt zwei Kunststoffe, nämlich PLA-Kunststoff. Das ist ein abbaubarer Kunststoff auf Milchsäurebasis. Und ABS-Kunststoff, der ist zwar nicht abbaubar, aber dafür hält er größeren physikalischen Belastungen stand.
Ja.
Das ist das, was wir im Moment drucken können. Wir hätten natürlich auch gerne schon auch andere Drucker, wo man andere Materialien verarbeiten kann, flexible Kunststoffe zum Beispiel oder Kunstharze, Stereolithographie-Drucker, das ist auch ein ganz spannendes Thema zum Beispiel.
Worum geht es da?
Da geht es darum, dass man, da wird im Prinzip aus dem Material Epoxidharz, aus einem Harzkunststoff, der dann auch in flüssiger Form vorliegt, in einer Wanne, wird da Schicht für Schicht des Objektes mittels eines einer Lichtquelle, eines Lasers oder eines Beamers das Objekt rausbelichtet und aus dem flüssigen Material gehärtet und hinausgezogen. Sieht spektakulär aus, ist auch etwas teurer als mit anderen Kunststoffen zu drucken, aber hat den enormen Vorteil, dass man damit wirklich glatte Oberflächen erzielen kann, auch bei den abenteuerlichsten organischen Formen eines Objekts.
Mhm.
Insofern wäre das eine schöne Erweiterung für unser FabLab.
Ja, ja. Was für Gegenstände werden denn so hier in der Regel oder hauptsächlich gedruckt?
Das fängt bei Ersatzteilen bzw. Erweiterungsteilen für 3D-Drucker an, mhm. geht über Bauteile für Quadrocopter, andere Fluggeräte, Halterungen für Videokameras, um sie an Quadrocoptern oder an Fahrrädern oder an sonstigen Gegenständen oder auf Stativen zu befestigen. Geht darüber weiter bis zu irgendwelchen Alltagsgegenständen für den Haushalt, um irgendwas praktischer oder schöner zu gestalten.
Mhm.
Also das oder Gehäuseteile für Geräte, für Kleincomputer, wie zum Beispiel den Raspberry Pi, dass man also man kauft einen ganz günstigen Computer als nur als Platine mit Schnittstellen und kann dann sein eigenes Gehäuse dazu gestalten und drucken und den dann als Media Center in seiner eigenen Wohnküche installieren zum Beispiel. Das Drucken ist die eine Seite. Die andere Seite, die dann auch noch dazugehört, ist das Erstellen der druckfähigen Dateien. Dazu muss man ein wenig zeichnen, und zwar am Rechner, um ein digitales Modell des zu druckenden Objekts zu erstellen. Das klingt kompliziert, ist auch heutzutage noch immer nicht so einfach, dass man das ohne jedes Vorwissen machen kann, aber es wird immer einfacher. Und dazu machen wir auch hin und wieder Workshops, beziehungsweise wir helfen uns untereinander und tauschen auch da die neuesten Entwicklungen aus. Was gibt es an neuen Schnittstellen, an neuer Software, um das zu vereinfachen?
Gibt es in dem Bereich auch Open Source Software?
Jede Menge.
Jede Menge.
Es gibt ganz niederschwellige, einfache Angebote. Es gibt nicht nur Open Source Software, sondern es gibt sogar Software, die man noch nicht mal mehr selber auf dem Rechner installieren muss, sondern die man im Browser online bedienen kann. Ganz einfache Sachen zum Anfang.
Ah, okay, gut. Im Grunde geht es ja um dreidimensionale Zeichnungen, die dann letztlich in Steuerdateien für den Drucker umgewandelt werden.
Genau. Also um so mal so einen ganzen Prozess so zu skizzieren, wie das so läuft.
Ja.
Man hat eine Idee, ich möchte das Objekt XY gerne haben, sagen wir mal ein Gehäuse für irgendetwas. Dann, wenn ich die Idee habe, nehme ich mir vielleicht erstmal ein Blatt Papier und zeichne das ungefähr auf, um mir klar darüber zu werden, wie ich genau das gestalten will, wie groß das sein muss, wie stark die Materialstärke sein soll, welche Öffnungen da rein sollen. Wenn ich es grob skizziert habe, habe ich eine Übersicht, eine Vorstellung davon, gehe dann an den Rechner, öffne meine CAD-Software und fange dann an, nach meiner Skizze das genau vermaßt zu zeichnen mit den exakten Wandstärken, so wie ich es gerne haben möchte. Dann exportiere ich, wenn ich damit fertig bin, diese CAD-Datei als im Format STL, das ist ein Austauschformat im Bereich 3D-Druck. Und diese STL-Datei, die muss ich dann nochmal in einem sogenannten Slicer-Programm öffnen, um es in diesem Programm in eine dem Drucker verständliche Datei zu wandeln. Und da kann man auch schon noch druckerspezifische Informationen eingeben. Man kann dann in diese Datei schon reinschreiben, wie schnell der Drucker drucken soll, mit welcher Temperatur die Düse drucken soll und noch an viele andere Parameter kann man da reinschreiben. Und dann gibt man eine sogenannte G-Code-Datei aus und die sendet man an den Drucker und dann wird dort das Objekt letztendlich gedruckt.
Wie schnell druckt so ein Drucker?
Ja,
Also wenn
das
ich mir so ein
ist.
Gehäuse bauen will, meinetwegen da für diese Mediastation, von der du gerade gesprochen hast.
Ja, das wird schon so 3 Stunden vielleicht dauern, so
Oh
mal ganz
ja.
grob geschätzt.
Ja. Es wird ja, das Ding funktioniert ja so im Prinzip wie ein Tintenstrahldrucker, wo ich dann so Schicht auf Schicht übereinander drucke, ne?
Ungefähr, oder man könnte vielleicht noch treffender sagen, wie eine Heißklebepistole.
Ja.
Also man hat einen Kunststoff, der als Draht vorliegt, meistens 3 mm Durchmesser oder 1,75 mm Durchmesser.
Ja.
Dieser Draht kommt auf einer Rolle. Dann führt man diesen Draht über Zuführrollen in den 3D-Drucker ein und das ist dann so ein Getriebe, sodass das immer kontinuierlich nachgeführt wird. Und dieser Draht wird dann in eine Düse geschoben, die erhitzt wird und wie bei einer Heißklebepistole und
Ja.
vorne oder unten an der Düse kommt dann ein ganz weicher, heißer, dünner Faden raus und der wird dann aufgetragen und so wird dann Schicht für Schicht dieses Objekt aufgebaut.
Wie groß sind denn so diese Schichtdicken?
Die sind
Millimeter oder so, oder in welcher Größe muss ich
sogar
da
noch ein,
denken?
bis zum Hundertstel Millimeter.
Oh ja.
Ja.
Ja gut, ist klar, dass es dann ewig dauert, bis dann etwas größeres
Genau,
Objekt
ja.
fertig ist, ne? Kann man das auch dann, also wenn ich jetzt nur eine einfache Fläche habe, also du sagtest ja gerade, wenn ich mir ein Gehäuse baue, das heißt im Prinzip nur große Flächen, ebene Flächendrucke, macht es dann Sinn, auch diese Schichtdicke ein bisschen gröber
Na
einzustellen, damit ich
klar.
schneller fertig
Also
werde?
wenn ich jetzt ein relativ großes Objekt bauen möchte, dann kommt es ja vielleicht nicht so darauf an, dass das wirklich jetzt Zehntel oder noch
Ja,
genau
eben.
Millimeter genau ist. Dann kann ich dann auch
Ja,
größere
klar.
Schichten in dieser Slicer-Software einstellen und dann sagen,
Genau.
druckt
Nur
man das ein bisschen schneller.
im
Ja.
Unterschied dazu, also wenn ich mir meinetwegen Zahnräder ausdrucke, die ineinander greifen, dann muss es wirklich genau sein, ne?
Ja.
Und dann entsprechend feiner
Und genau,
aufgelöst.
und das kann man alles über diese eben erwähnte Slicer-Software schon dann konfigurieren und voreinstellen, je
Ja.
nachdem, welche Art Objekt und welche Genauigkeit man haben möchte.
Ja.
Auch die Füllung. Nicht immer muss man ein Objekt wirklich massiv drucken. Das wäre dann nur Zeit- und Materialverschwendung. Wenn es ein Gehäuse ist, kann man, und wann, je nachdem, wie stark die Wände sind, kann man innen drin, muss man es nicht massiv das ganze Objekt drucken, sondern kann das so 20% füllen, mit 20% Material füllen. Das reicht für die Stabilität des Objekts hinterher vollkommen aus.
Und wie erzeugt man diese Hohlräume, die dann übrig bleiben? Also da muss man ja irgendwelche Muster für erzeugen,
Genau,
ne?
und das generiert auch dieses Slicer-Programm,
Ah,
indem man
okay.
die CAD-Datei
Also
wandelt.
20% Kunststoff, 80% Luft.
Genau, das reicht mit einem Muster, mit einem Kreuzmuster oder einem Wabenmuster, hat es genug Stabilität
Ja.
und reicht dann vollkommen aus und man spart Zeit und Material.
Ja, klar. Aha, okay. Jetzt seid ihr ja organisatorisch ein Verein. Ich nehme mal an, das hat zum einen Kostenvorteile, weil die Technik ja auch ein bisschen teurer ist in der Regel. Was spricht noch dafür, das in einem Verein zu machen?
Ja, wir sehen uns ja auch einfach als Non-Profit-Organisation, die eben offen ist für alle. Und ja, und wir sehen uns einfach als Austauschplattform. Und deswegen fanden wir die Organisationsform Verein bzw. gemeinnütziger Verein. Also wir können finanzamtstaugliche Spendenquittung aufstellen. Das ist auch nicht ganz unwichtig, weil wir auch von Spenden ein wenig leben.
Ja.
Und von den Mitgliedsbeiträgen, darüber finanzieren wir uns, halten wir das alles in allem für eine ganz gute Organisationsform. Also es ist kein, wir sind kein Dienstleister. Also es gibt andere Fab Labs, die das anders machen. Im Großen und Ganzen gibt es meist hier in Deutschland drei Organisations- oder Strukturmodelle für ein Fab Lab. Das erste ist das Fab Lab innerhalb einer Hochschule, so wie in Aachen.
Ja.
Das zweite ist ein Fab Lab als Verein, so wie wir das machen. Mhm. Und dann gibt es auch noch Fab Labs, die sich als Unternehmen gründen, als Dienstleister verstehen, wo man dann für eine Dienstleistung bestimmten Stundentarif zum Beispiel bezahlt.
Ja, das heißt also, wenn ich jetzt irgendeine, eine Produktidee oder eine für einen Gegenstand habe, ne? Wir hatten ja vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen, dass ich gerne so für so ein kleines Treibhaus so irgendeine Belüftungsregelung gerne hätte.
Ja.
So, nehmen wir mal an, ich habe mir das ausgedacht und komme zu euch. Müsste ich dann Mitglied werden, um das hier bauen zu können, oder wie läuft das ab?
Ja, das, wobei wir sind nicht ein Mobilfunkanbieter, also du musst jetzt nicht bei uns einen Zweijahresvertrag unterschreiben, sondern du kannst auch, wenn du einfach nur ein Projekt machen willst, dann wirst du halt nur für einen Monat bei uns Mitglied.
Ah ja, okay.
Und aber das gehört dann schon dazu, dass wir also die Werkstatt für Projekte, für die Arbeit in der Werkstatt halt die Mitgliedschaft voraussetzen. Mhm. Was wir darüber hinaus machen, sind Veranstaltungen, wie zum Beispiel Workshops, Vorträge oder auch das Repair Café. Mhm. Das sind Veranstaltungen, die wir natürlich auch für Nichtmitglieder anbieten.
Ja, genau.
Aber die reine Werkstattnutzung dazu sehen wir die Mitgliedschaft als Voraussetzung.
Ja, okay. Repair Café hast du gerade gesagt. Das macht ihr auch hier?
Ja, genau. Das Repair Café ist ja eine Idee, die aus Amsterdam kommt. Vor einigen Jahren dort entwickelt wurde, wie wir finden, eine ganz fantastische Idee. Und wir haben das dann, ich glaube, das war Ende 2012, auch mal ausprobiert. Dachten wir so, ist doch auch insofern spannend, sollten wir mal ausprobieren, Reparaturhilfe zu leisten im Rahmen des Garage Labs. Und ja, die Veranstaltung ist eingeschlagen wie Bombe. Kann ich ohne Übertreibung sagen. Also es ist unsere erfolgreichste Veranstaltungsserie und wir machen das auch regelmäßig inzwischen alle 2 Monate. Und die Repair-Cafés werden immer sehr gut besucht von vielen Menschen, die Geräte mitbringen und die sie dann im Rahmen dieses Repair-Cafés dann hier mit unserer Hilfe reparieren können.
Mhm. So wie ich das bisher verstanden habe, geht es da nicht um eine Dienstleistung, sondern so Hilfe zur Selbsthilfe. Ne?
Ganz genau, Hilfe zur Selbsthilfe. Also wir auch da stellen, also Infrastruktur ist eigentlich ein ganz zentrales Stichwort für uns. Also erstmal versteht sich das ganze FabLab als Infrastruktur innerhalb einer Stadt wie Düsseldorf, eine Werkstatt mit Maschinen und Geräten und Werkzeugen bereitzustellen im Allgemeinen. Und auch beim Repair Café möchten wir die Infrastruktur, aber dann auch das Know-how von Menschen, die sich das zutrauen, zur Verfügung zu stellen, um halt Haushaltsgeräte oder Unterhaltungselektronik oder was man halt so braucht und was vielleicht gerade nicht mehr, dummerweise nicht mehr funktioniert, dann reparieren zu können.
Ja. Also das. In der Zeit, die ihr jetzt diese Repair-Cafés anbietet, haben sich da schon so eine Art Klassiker herausgebildet, die also jedes Mal wieder kommen? Also bestimmte Themen, bestimmte Gegenstände?
Zu den Klassikern gehören Kaffeemaschinen, Toaster, Haushaltsmaschinen, aber auch CD-Player, DVD-Player, Verstärker, also Hi-Fi-Geräte. Auch Computer oder Mobiltelefone, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Aber auch gerade diesen Herausforderungen stellen wir uns so gut es geht. Manche Reparatur sprengt den Rahmen eines nachmittäglichen Repair-Cafés, aber wir versuchen, was wir können. Viel ist ja auch schon damit getan, wenn man herausfinden kann, dass es noch ein Ersatzteil gibt, wo man ein Ersatzteil bekommen kann oder wie man ein nicht mehr zu bekommendes Ersatzteil vielleicht umgehen könnte, um dann beim nächsten Mal weiter zu reparieren.
Habt ihr auch schon mal dann Ersatzteile nachgebaut und gedruckt?
Haben wir auch schon gemacht, ja. Ich kann mich da an eine Kaffee- oder Espressomaschine erinnern, wo mal irgendwie so eine Schlauchhalterung oder sowas oder nachgedruckt wurde. Ja. Aha. Und nicht nur einmal, also das kommt schon das öfteren mal vor.
Ja, ich meine, wenn das also diese Klassiker schon sind, dann habt ihr ja auch Erfahrung damit. Das heißt, ihr wisst auch schon genau, also Maschine XY läuft nicht, wahrscheinlich ist es das.
Ja, selbst, aber man, es gibt so viele Produkte am Markt, das ist jetzt nicht die Regel, dass man dann sagt, ah, die so und so, weiß schon alles, aber das kommt auch schon mal vor, ja. Gerade bei diesen Geräten, wo es sehr schwierig und, ist, wie Computer, Tablets, Smartphones, wollen wir trotzdem versuchen, diese Geräte auch zu reparieren, so gut wir das können. Wenn nicht Spezialersatzteile gebraucht werden, die man jetzt nur beim Hersteller bekommt, weil wir auch so ein bisschen gegen diese geplante Obsoleszenz angegen und anreparieren wollen. Mhm. Weil wir das einfach nicht akzeptieren wollen, dass bestimmte Geräte schon ein Verfallsdatum eingebaut zu sein scheint, das kurioserweise oder eben nicht lustigerweise mit dem Ablauf einer Garantie zusammenfällt. Mhm. Und deswegen versuchen wir da auch immer noch das zu tun, was wir dann irgendwie tun können und schauen auch in Geräte, jedes Gerät rein, wenn das irgendwie Erfolg verspricht.
Ja.
Drucker sind auch ein ganz großes Thema. Also ich meine jetzt keine 3D-Drucker, sondern 2D-Drucker, Tintenstrahldrucker.
Ja.
Da ist so der Klassiker, Düsen verstopft und manchmal kann man da was machen, manchmal lohnt es sich auch nicht mehr, aber das kommt auch sehr oft vor.
Genau, aber zumindest hat man dann Klarheit hinterher und weiß, es lohnt sich das Ding noch irgendwie, reparieren zu lassen oder auch
genau.
Lohnt sich nicht mehr. Ne? Genau. Es kommt mir ja so ein bisschen so vor wie Erfinder, sag ich mal, Tüftler. Und ich habe so die Klischee-Vorstellung, dass viele von den Leuten so Eigenbrötler sind. Gibt es denn sowas wie ein Vereinsleben, also auch ein Miteinander? Ist das vielleicht eine neuere Form, als was die letzten Jahrzehnte so passiert ist?
Es entwickelt sich auf kleinem Niveau. Also wenn ich jetzt sagen würde, irgendwie ja, das gibt's bei uns, dann ist das vielleicht noch ein bisschen übertrieben. Also wir sind noch nicht so eine große Gruppe und
60 Leute?
Ja, aber die sind nicht alle aktiv. Also aktiv vielleicht so 20 bis 30. Und es gibt zumindest ein Vereinsleben an Dienstagabenden.
Ja.
Also der Tag hat sich bei uns etabliert. Also jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat haben wir zum Beispiel einen offenen Abend. Auch der ist dann offen für Mitglieder.
Wie viel Uhr?
Ab 19 Uhr.
Mhm.
Und an diesen Abenden ist immer schon sehr viel bei uns los und da kommen immer neue Leute dazu. Da trifft man, jedes neue Mitglied trifft dann auch Mitglieder und kann dann direkt schon über bestimmte Projekte und Ideen plaudern.
Schön. Du hast mich ja gerade rumgeführt. Ihr habt ja auch noch eine Holzwerkstatt nebenan und ein Mitglied war gerade da, der da am Möbel bauen ist und der hat ja auch gesagt, so eine Stärke von diesem Garage Lab ist ja auch, man kommt mit irgendeiner Idee, wenn man irgendwas bauen will und dann fängt man an, mit anderen darüber zu reden und auf einmal kommen dann da Verbesserungsvorschläge zustande. Ne?
Genau, das Treffen, das Miteinander, Austauschen von Wissen und von Know-how, das neben der Infrastruktur das zentrale Element im FabLab, würde ich sagen.
Ja, das heißt also, du hast auch schon Gegenstände gebaut, die durch die Ideen anderer besser geworden sind, als du das alleine hingekriegt hättest.
Ja, das passiert fast zwangsläufig. Also sobald man über etwas redet, kommen Tipps, Ergänzungen, wo man Material oder Zubehörteile herbekommt und. Man wird weiter verwiesen, wenn du das und das machen möchtest, dann solltest du unbedingt mit dem und dem sprechen. Also da ist sofort ein Feedback da und ich habe das Gefühl, dass man da eigentlich jedes Mal von profitiert. Also so geht es mir zumindest.
Ja, aha. Ich hatte ja gerade schon das Stichwort Holzwerkstatt genannt. Außer einer Kreissäge, was habt ihr denn da sonst noch so an Technik rumstehen?
Wir haben eine CNC-Fräse. Wir haben...
Was kann die?
Die kann... ja, die kann auch nach Vorlage von digitalen Datensätzen, also einer 2D-Zeichnung, einer Vektorgrafik, kann ich diese Grafik in eine Holzplatte fräsen lassen oder ich kann auch aus dünneren Platten mir etwas herausfräsen. Wir haben jede Menge Sägen, von der Dekupiersäge bis zum Bohrständer, Akkuschrauber, was man als in so einer Werkstatt standardmäßig braucht, haben wir eigentlich schon ziemlich viel da.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz sind wir immer auf Spenden und Erweiterungen und weitere Anschaffungen angewiesen. Also es gibt immer wieder auch Sachen, die wir noch nicht haben. Also was wir zum Beispiel noch nicht haben, ist ein Lasercutter,
ja.
Und ein 3D-Scanner. Das sind zwei Sachen, die ich auch noch gerne als Ergänzung in der Werkstatt hätte. Andere wieder möchten noch mehr mit Metall arbeiten und wünschen sich dann noch eine Drehbank.
Ja.
Also wir können noch aufstocken.
Ja, Blechschere, Abkantbank, sowas könnte auch noch alles sein.
Ja, Blechschere haben wir, glaube ich, schon.
Habt ihr? Ja. Okay. Ja, wunderbar. Wenn jetzt jemand irgendwie bei einer Haushaltsauflösung da so einen Bastelkeller erbt mit irgendwelchen klassischen, was weiß ich, Hammer, Schraubenzieher, was es so alles an Werkzeug gibt, habt ihr an sowas Bedarf?
Grundsätzlich ja. Also unser Platz ist begrenzt. Wir haben ungefähr knapp 100 Quadratmeter im Moment. Damit müssen wir sorgfältig umgehen, aber grundsätzlich sind wir für solche Angebote, Spenden oder auch Dauerleihgabenangebote. Es gibt ja auch Leute, die sagen irgendwie, ich habe hier die Werkzeuge XYZ, ich möchte jetzt nicht verschenken, aber ich selber habe da keinen Platz für, ich habe keine eigene Werkstatt im Moment, die stehen bei mir nur rum. Mhm. Die kann ich gerne als Dauerleihgabe ins Garage-Lab geben.
Ja.
Das ist auch ein Modell. Oder wir sind auch immer für Anfragen offen, Angebote offen für Sachspenden von Werkzeugen oder Maschinen. Auf jeden Fall.
Ja. Wie sieht es mit Kooperationen aus mit anderen Initiativen oder Vereinen hier in Düsseldorf? Seid ihr irgendwie vernetzt?
Durchaus. Wir kooperieren mit dem Niemandsland e.V. zum Beispiel. Mhm. Das ist so eine alternative Verein, der in Oberbilk ansässig ist und sehr viele ökologische Projekte auch macht.
Was macht er mit denen?
Und wir haben auch eine Holzwerkstatt, ja. Und sind uns da bei dem Thema auch ein paar Jahre voraus, weil die ja schon länger diese Werkstatt betreiben und da tauschen wir Know-how aus und ergänzen uns auch. Und ich glaube, es gibt auch schon übergreifende Projekte. Mhm. Und wir kooperieren auch mit dem Chaosdorf Düsseldorf. Mhm. Das ist die örtliche Dependance des Chaos Computer Clubs.
Ja.
Wir hatten auch schon kulturelle Kooperationen mit dem FFT, also Forum Freies Theater. Es gibt auch im Bereich Kunst und Kultur im Rahmen vom FFT Projekte, die auch auf Technik zurückgreifen, Theaterprojekte und Makina X. Ist eine Theatergruppe, die da sehr beschäftigt ist mit Projekten, die auch sehr viel Technik verwenden. Die bringen Computerspiele auf die Bühne. Und als die ein Gastspiel oder Gastspiele hier in Düsseldorf hatten im FFT, haben wir dann auch die Infrastruktur, das Garage Lab zur Verfügung gestellt und da auch sehr gut mit denen kooperiert.
Ja. Das heißt also, wer in diesem Feld unterwegs ist, könnt ihr euch auch ansprechen.
Ja.
Also was weiß ich, wenn er irgendwelche Projektionstechnik für die Bühne oder sowas auf die Beine stellen will, irgendwas ein bisschen anspruchsvoller ist.
Grundsätzlich sind wir da erstmal offen für solche Möglichkeiten. Das muss man dann natürlich immer prüfen. Also
klar.
Bekommen auch manchmal Anfragen für Projekte oder Unterstützung, die unseren Rahmen sprengen, unsere Möglichkeiten sprengen. Aber das kann man dann ja im Gespräch herausfinden.
Ja, wunderbar. Hast du irgendwelche Wünsche so für die nächsten 1-2 Jahre?
Ja, 2 habe ich ja gerade schon formuliert. Also wie, ja. wie gesagt, den Lasercutter und den 3D-Scanner würde ich gerne in unserem Lab sehen und vielleicht noch einen Stereolithografie-Drucker. Ansonsten können wir immer mehr Raum gebrauchen. Naja, also wir werden weiter wachsen. Ich bin da eigentlich ganz guter Dinge.
Okay, dankeschön.
Gerne.
Neue Ideen für alle. Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpod.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.